So schön, hier zu sein. Ich habe in der Weihnachtszeit ein Wort aus dem Lukas-Evangelium gelesen, das mich da einfach nicht losgelassen hat. Und der Kontext ist ja so Lukas Kapitel 2. Da geht es darum, dass der Engel den Hirten erscheint und Ausruf, dein Retter ist geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und dann heißt es in Lukas 2, Vers 14, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Und in einer Zeit, in der ja sehr, sehr viel Unfrieden ist und so die Überlegung ist, man betet um Frieden in der Welt, ist mir dieses Wort besonders aufgefallen, weil es da eben heißt, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, aber jetzt nicht einfach irgendwie auf Erden, sondern in den Menschen des Wohlgefallens. Und das hat mich nicht losgelassen, in den Menschen des Wohlgefallens. Über den Sohn Jesus sagt der Vater die Stimme aus dem Himmel bei der Taufe, da heißt es in Lukas 3, Vers 22, und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam. Und dann heißt es, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Also dieser Begriff Menschen des Wohlgefallens, Mensch des Wohlgefallens, das hat was mit Christus zu tun, das bezeichnet Menschen, die zum geistlichen Volk Gottes gehören, die wiedergeboren sind. Es gibt einen Unterschied zwischen Kind Gottes und Geschöpf Gottes. Jeder Mensch kommt ja als Geschöpf Gottes auf diese Erde, ob er es glaubt oder nicht. Gott hat ihn letzten Endes geschaffen, er ist sein Schöpfer, aber das heißt noch nicht, dass Gott der Vater ist, beziehungsweise dass Menschen Kinder Gottes sind, sondern zum Kind muss man werden. Und Johannes Kapitel 1, also das Evangelium, gibt uns ja einen Einblick darin, wie das geschieht. Da steht ja im Kapitel 1, Verse 11 bis 13, dass all denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und dann heißt es weiter, sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Die Übersetzung aus der Elberfelder übersetzt, sondern aus Gott geboren. Also Kind Gottes wird man nicht dadurch, dass man von irgendwem abstammt. Man wird es auch nicht dadurch, dass man sich bemüht, menschliches Bemühen oder Absicht, Anstrengung, sondern es ist von Gott geboren sein, übernatürliche Geburt. Es ist der Empfang des Heiligen Geistes, was uns dieses Leben Gottes schenkt, dieses ewige Leben schenkt. Und das führt uns in die Sohnschaft, in die Kindschaft, in die Gemeinschaft mit dem Vater. Es macht uns zu Kindern, zu seiner Familie. Das ist ein Riesenunterschied. Und das ist hier gemeint mit den Menschen des Wohlgefallens. Also wenn hier Frieden verheißen ist in den Menschen des Wohlgefallens, dann ist hier nicht erstmal Frieden verheißen auf der Erde ganz allgemein, sondern Frieden in diesen Leuten, die Kinder Gottes geworden sind. Es gibt, soweit ich das übersehen kann, keine einzige Stelle, aus der wir erkennen könnten, dass Gott einfach so auf dieser Erde Frieden machen würde. Also Frieden einfach irgendwie auf der Erde. Es gibt eine Stelle aus dem 1. Timotheus 2, Verse 1 bis 2. Da geht es um das Gebet für Obrigkeit. Also für Könige, den damaligen Kontinent und Leute, die in Hoheit sind. Ich lese euch diesen Vers. Ich ermahne euch nun, vor allen Dingen das Flehen, Gebete, Fürbitten und Danksagungen, also die gesamte Palette, getan werden für alle Menschen, für Könige und für alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Aber auch da ist der Grund dafür, dass wir für Regierungen beten sollen, dass wir als die Kinder Gottes, so steht es hier, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit, dass wir den Glauben leben können. Aber dass diese Idee, dass Gott einfach so auf dieser Erde Frieden machen würde, ich kenne keine Stelle, die das sagen würde. Im Gegenteil, es ist so in den Menschen des Wohlgefallens. Da schon, das ist aber etwas anderes. Gott geht mit dem Kind, also mit seinem Kind, geht er anders um als mit dem, was seine Schöpfung ist. Also Gott geht nicht mit jedem Mensch gleich um. Er geht mit dem geistlichen Volk, mit uns, geht er anders um als mit Menschen, die nicht dazu gehören. Und dazu möchte ich mal ein für mich sehr beeindruckendes Wort uns vor Augen stellen. Das ist Hebräer 13, steht das geschrieben. In Hebräer 13, 5 bis 6, da geht es um das Thema, was natürlich die ganze Welt beschäftigt. Es geht um Geld. Aber da sagt Gott was wirklich Besonderes. Und zwar steht da, der Wandel sei ohne Geldliebe. Also unsere Lebensführung könnte man sagen, ja, der Wandel, unsere Lebensführung sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn, jetzt kommt eine Begründung, denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was soll mir ein Mensch tun? Das Besondere an dieser Schriftstelle im Hebräerbrief ist, er zitiert hier Stellen aus dem Alten Testament, und zwar Stellen, die an Jakob gesagt wurden, die Gott an Israel sagte, an Josua und an Salomo. Ich lese uns diese Stellen mal, dass wir den Kontext verstehen und auch verstehen, warum zitiert jetzt der Hebräerbrief diese Stellen hier. Zu Jakob sagt er in 1. Mose 28, Vers 15, und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Ja, also zu Jakob gibt Gott dieses Versprechen, ich werde dich behüten, ich werde dich nicht verlassen. Und da denkt man vielleicht, boah, toll, wäre doch schön, wenn das auch für mich gelten würde. Ne? Jetzt gilt es für Jakob. Zu Israel sagt er, 5. Mose 31, Vers 6, seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, ist es, der mit dir geht. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Jetzt kommt es schon wieder, ja? Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Da denkt man doch so, naja, das sagt jetzt Gott zu Israel, wie schön wäre das, wenn er es zu uns sagen würde. Jetzt zu Josua. Josua 1, Vers 5. Es soll niemand vor dir standhalten können alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Der gleiche Wortlaut wieder. Und zu Salomo, 1. Chronik 28, 20. Denn Gott, der Herr, mein Gott, wird mit dir sein. Also David spricht es zu Salomo. Denn Gott, der Herr, mein Gott, wird mit dir sein, er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Jetzt zitiert der Schreiber des Hebräerbriefs hier mehrere Stellen aus dem Alten Testament mit dem Inhalt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Es ist ein Zuspruch, der im ersten Moment so scheint, als wenn er an diese Leute gegeben wird. Aber das Besondere ist jetzt, dass der Schreiber des Hebräerbriefs diese Worte aus dem Alten Testament anwendet auf uns, auf Leute, die unter dem neuen Bund leben, und er sagt, das gilt für euch. Das gilt für euch, und weil das für euch gilt, sagt er, deswegen führt euer Leben ohne Geldliebe. Ihr braucht dem Geld nicht hinterherrennen, weil Gott wird dich versorgen. Gott wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Deswegen geh nicht den gleichen Weg, wie in die Welt geht, dass die Welt von Geldliebe geprägt ist, das ist ja völlig klar. Aber du hast hier jemanden, nämlich den Herrn, den Gott, der über allem ist, und der wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Genauso wenig wie Salomo, Josua, Israel, Jakob. Genauso wenig wird er die nicht aufgegeben und verlassen hat, genauso wenig wird er dich aufgeben, und deswegen Führe dein Leben so, dass das nicht von Geldliebe geprägt wird. Man könnte ja im ersten Moment auf die Idee kommen, dass man sagt, naja, eine Stelle aus dem Alten Testament gilt halt fürs Volk Israel, irdisch. Und eine Stelle aus dem Neuen Testament gilt halt für uns. Aber genau das ist hier durchbrochen und übrigens nicht nur an dieser einen Stelle. Es gibt viele Stellen, wo diese Logik durchbrochen ist und wir erkennen, so dürfen wir nicht denken. Das Alte Testament ist Botschaft für uns unter dem neuen Bund und hier ganz besonders. Der Grund, warum jetzt Gott das so sagt, also ich will dich nicht aufgeben, noch dich nicht verlassen, der Grund dafür ist, ich zitiere das mal jetzt exemplarisch, Josua 1, Vers 9. Da steht, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Also diese Stelle, die davor steht im Vers 5, ja, ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, diese Stelle, also diese Zusage, die hat einen Grund, der jetzt ein paar Verse später erklärt wird und dieser Grund ist, denn mit dir ist der Herr. Dein Gott, wo immer du gehst. Und jetzt wird klar, naja, wenn Gott, der Herr, mit Josua ist, dann ist auch klar, dass er ihn nicht aufgeben und ihn nicht verlassen wird. Und der Punkt ist jetzt, der Grund, warum auch das jetzt für uns gilt, ist, dass nämlich eben auch für uns gilt, der Herr ist mit uns. Denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Und zwar deswegen, weil du in Christus bist. Das, was für Josua gilt, gilt auch für uns unter dem neuen Bund, weil wir in Christus sind. Das ist der Hintergrund. Alles hängt davon ab, dass das für uns gilt, also dass er uns nicht aufgibt und nicht verlässt. Alles hängt davon ab, dass der Herr mit uns ist. Er sagt, wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Es war die freie Entscheidung Gottes, das bei Josua so zu tun. Und es ist die freie Entscheidung des Herrn, mit uns auch so umzugehen. Aber der Schlüssel ist eben, dass wir in Christus sind. Und weil wir in Christus sind, gilt, der Herr ist mit uns. Und weil er mit uns ist, wird er uns nicht aufgeben und uns nicht verlassen. Der Herr versorgt. Und wir sollen, das ist jetzt nun dieser göttliche Imperativ, wir sollen ohne Geldliebe sein. Er ist mit uns, er verlässt uns nicht. Die Welt hat uns nichts zu geben. Die Welt hasst letzten Endes das, was wir denken, wie wir glauben, wie wir sind. Welt und wiedergeboren sein, das passt nicht zusammen. Und weil die Welt Christsein hasst, wird sie auch niemals mit uns Verträge schließen. Die Welt hat uns nichts zu geben und wir haben der Welt nichts zu geben. Sie wird von uns nichts kaufen und wir werden der Welt nichts verkaufen. Es gibt diese Stelle aus Offenbarung 13, die ja dem einen oder anderen schon ein bisschen Sorgen gemacht hat oder vielleicht auch macht. Offenbarung 13, Vers 17, da steht doch, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Also eben die Überlegung, oh, hoffentlich nehme ich dieses Malzeichen nicht an, was auch immer dieses Malzeichen ist, ja. Und dieses Schreckensgespenst nicht kaufen und verkaufen zu können. Liebe Geschwister, das ist durch die ganze Geschichte schon so gewesen, dass die Welt mit uns keine Verträge schließen will. Wir haben der Welt nichts zu geben und die Welt hat uns nichts zu geben. Wer wirklich reich werden will, der schließt im Endeffekt mit dem Teufel einen Bund. Und das ist die ganze Zeit schon gewesen, das ist überhaupt nichts Neues. Es gab sicherlich mal Zeiten in der Geschichte, wo das so extrem war, dass Christen überhaupt nichts mehr kaufen konnten, wo sie in Katakomben gelebt haben, im Untergrund und wo auch immer. Das gab es schon die ganze Zeit. Aber hier geht es einfach um das Prinzip des Handelns mit der Welt. Kaufen und Verkaufen ist Rechtsbeziehung, ist Vertragsbeziehung. Man macht mit der Welt Verträge, man handelt mit der Welt. Und das ist hier gemeint, das tun wir nicht. Und das ist genau der Punkt, wir tun es tatsächlich nicht. Die Welt hat mit uns nichts zu tun und wir mit der Welt nicht. Wir sollen sogar rausgehen davon. Es gibt in der Filmindustrie und in der Musikindustrie eine ganze Reihe Leute, die im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Teufel einen Bund geschlossen haben, die sich mit dem Teufel verbündet haben, einen Bund geschlossen haben, um reich werden zu wollen. Und manche davon haben das erkannt und wollen da raus und sagen, ich kann nicht mehr. Ich komme da nicht mehr raus aus diesem Bund. Der Wandel, also unsere Lebensführung, sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was da ist. Hängt euer Herz nicht an das Geld. Das ist ja diese Botschaft, die Gott uns gibt. Und wenn uns das unruhig macht, dann macht es uns doch eigentlich nur deswegen unruhig, weil wir irgendwie so das Gefühl haben oder vielleicht nicht Klarheit darüber haben, sorgt Gott für uns. Wenn es wirklich stimmt, dass Gott uns nicht aufgibt und uns nicht verlässt, dann ist es doch völlig egal, ob ich kaufen oder verkaufen kann, oder? Wenn Gott für mich sorgt, ist es schlicht egal, ob ich mit der Welt Verträge schließen kann oder nicht. Es geht darum, dass er sagt, begnüg dich einfach mal mit dem, was da ist. Wenn viel da ist, freu dich darüber. Wenn wenig da ist, auch okay. Begnüg dich mit dem, was da ist. Es geht überhaupt nicht um diese Frage des Maßes. Abraham war steinreich. War nie ein Problem. Aber es war nie ein Problem deswegen, weil sein Herz hing nicht daran. Seine Lebensführung war nicht Geldliebe. Klar, in dem Fall war der reich, andere waren arm. Aber sein Herz hing da nicht daran. Gott sagt, das stimmt, in Offenbarung 18, Vers 4, sagt er bezüglich dem geistlichen Volk Gottes, geht aus ihr hinaus, mein Volk. Da geht es um Babylon. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Offenbarung 18, Vers 4. Geht aus ihr hinaus. Also es geht darum, aus Babylon hinauszugehen. Babylon ist wie bei den vielen anderen Bildern in der Offenbarung, im Buch der Offenbarung, ein Bild für etwas. So wie die sieben Sterne ganz am Anfang ein Bild, eine Beschreibung für die sieben Engel sind und die sieben Leuchter, ein Bild für die sieben Gemeinden und der Drache, ein Bild für den Teufel. So haben wir hier eine Beschreibung einer Stadt. Babylon wird sie genannt. Die große Hure wird sie genannt. Als Gegenstück zur wahren Braut Christi. Gott imitiert die Braut Christi durch die Hure Babylon. Und dieses Babylon steht für etwas. Und so wie ich das verstehe, wenn ich diese Kapitel 17, 18, 19 lese, es ist Welt, Babylon ist eine Beschreibung, ein Bild für Welt, aber nicht einfach für Welt, sondern für Welt im Sinne von Ersatzreligion. Die Welt bietet uns auf verschiedenen Ebenen Ersatzreligion an. Auf der Ebene von Geld, auf der Ebene von Gesundheit, von Einfluss. Wenn du mal guckst bei Gesundheit, wie viele Leute es da gibt über YouTube oder wo auch immer du guckst, die dir an Christus vorbei ein gesundes Leben, einen Frieden im Herzen und ich weiß nicht, was alles versprechen. Man merkt, hier geht es um eine Ersatzreligion. Die Braut Christi ist in enger Gemeinschaft mit dem Bräutigam, mit Christus. Und hat da innigste Gemeinschaft mit ihm. Und alles, was die Braut braucht, bekommt sie von Christus. Und die Hure, Babylon, ist eine Imitation des Teufels. Der Teufel versucht die Braut zu imitieren, nachzumachen und installiert etwas, was dir versucht, das Gleiche zu versprechen, aber an Christus vorbei. Und das passiert eben, wie gesagt, auf den verschiedensten Ebenen. Auf der Ebene des Geldes, auf der Ebene von Einfluss oder von Macht, auf der Ebene der Gesundheit, was weiß ich, wo die verschiedensten Methoden dargestellt werden, um gesund zu werden oder gesund zu bleiben und so weiter. Aber alles immer außerhalb von Christus. Und jetzt sagt eben Gott, geht aus diesem Prinzip, geht aus diesem Denken raus, macht euch da nicht mit eins. Warum? Er sagt nämlich, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und nicht von ihren Plagen empfangt. Gott sagt nämlich, ich werde dieses System, was an Christus vorbei uns Leben verspricht, ich werde dieses System richten. Und wer sich damit verbindet, der wird sozusagen durch diese Verbindung von Gericht mit erfasst. Ich will jetzt sagen, komplett runtergerissen, aber mit erfasst. Und das ist etwas, wo Gott nicht will, weil Gott hat Gericht für sein Volk einfach nicht vorgesehen. Seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Das ist Matthäus 6, Vers 34. Ja, das sagt Gott, weil letzten Endes eben dieses Wort über uns steht. Ich will dich nicht aufgeben, ich will dich nicht verlassen. Ja, begnüg dich mit dem, was da ist. Und damit das eben in Erfüllung geht, ja, sich zu begnügen mit dem, was da ist, dazu braucht man tatsächlich göttliche Kraft, Klarheit von Gott, eine Erkenntnis dahingehend und den Glauben dahin, dass er uns tatsächlich hier entsprechend durchbringen wird. Der Kontrast ist folgender. Der Kontrast steht in 1. Timotheus 6, Vers 9. Die aber reich werden wollen, also ich hatte vorhin von Geldliebe geredet, ja, die reich werden wollen, fallen in Versuchungen falsch und Fallstrick und in viele unvernünftige und schändliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Also ein ganz deutliches Wort, die reich werden wollen, also denen es praktisch darum geht, dass sie sagen, ich begnügt nicht mich nicht mit dem, was da ist. Ich will da mehr, ich will reich werden. Da steht hier, und das, ich glaube, dass das so ist. Ja, und wenn ich so um mich herum schaue, muss ich sagen, selbst Christen, die an diesem Punkt gefallen sind, die haben diese Erfahrung gemacht, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick. Das ist einfach so. Und in viele unvernünftige und schändliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Und in dem Zusammenhang ist mir ein Wort aus den Sprüchen aufgefallen. Das fand ich sehr, sehr interessant. Das möchte ich euch lesen. Sprüche 30, Vers 7 bis 9. Finde ich einen sehr, sehr guten Umgang, wie Salomo hier über dieses Thema redet. Hätte ich nicht gedacht. Sprüche 30, Vers 7 bis 9. Zweierlei erbitte ich von dir, verweigere es mir nicht, bevor ich sterbe. Also zwei Dinge bittet er. Gehaltloses und Lügenwort halte von mir fern. Und jetzt kommt's. Armut und Reichtum gib mir nicht. Interessant, oder? Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen, damit ich nicht satt geworden leugne und sage, wer ist denn der Herr? Und damit ich nicht arm geworden, stehle und mich vergreife an dem Namen meines Gottes. Also er sagt, Reichtum gib mir nicht, damit es mir nicht passiert wie diesem reichen Kornbauer, der sagt, nächste Scheune her, damit ich unabhängig von Gott sein kann. Und er sagt, aber Armut auch nicht, damit ich nicht in die Versuchung komme und stehle. Andere Leute übers Ohr haue. Beides nicht, beide Extreme nicht. Wo Gott bei mir und bei dir den Weg geht, wo wir sozusagen nicht in Versuchung kommen. Ich weiß es nicht, ja. Hat jeder wahrscheinlich individuell einen anderen Weg, ja. Aber das erinnert mich auch an das Vaterunser, dieses Wort, führe uns nicht in Versuchung. Wisst ihr, was passiert ist, als der Geist Jesus in die Wüste geführt hat? Warum hat der Geist Jesus in die Wüste geführt? Damit Jesus dort vom Teufel versucht wurde. Und jetzt sagt Jesus uns, betet darum, führe uns nicht in Versuchung. Wir dürfen darum beten, Herr, führe uns nicht so, wie du Vater oder wie der Geist den Sohn geführt hat, dass er in die Wüste geführt wurde, um der Versuchung durch den Teufel ausgesetzt zu sein. Darum dürfen wir beten. Und das ist hier der Punkt, ja. Er sagt, Reichtum gib mir nicht, Armut gib mir nicht. Führ mich einen Weg, wo ich von diesen beiden Versuchungen einfach fern bin, damit ich nicht falle. Ich habe gesagt, Gott geht mit seinem Volk, mit dem, was wiedergeboren ist, mit dem der Kind Gottes ist, geht er anders um als mit den anderen Menschen. Schauen wir uns mal die andere Seite an. Und wenn wir diese andere Seite anschauen, müssen wir uns zunächst einmal klar darüber sein, es ist wichtig zu erkennen, Gott ist mit uns und Gott ist jetzt mit uns so, dass das, was ich jetzt gleich lese, das gilt nicht für uns. Jesus erklärt seinen Jüngern in den Evangelien, was wir als Endzeitreden so überschrieben bekommen haben, in den Kapiteln der Bibel, in Matthäus 24 und Lukas 21, erklärt er ein paar Dinge, die einen sehr durcheinander bringen können, wenn man nicht vor Augen hat, dass Gott einen nicht aufgibt und nicht verlässt. Er wird gefragt, Matthäus 24, Vers 3, sage uns, was wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Also die Jünger, die wollen wissen, wann kommst, also wie wird denn das sein, wenn du wiederkommst? Was ist denn da das Zeichen? Wie soll man das erkennen? Und jetzt antwortet Jesus ihnen und sagt als erstes, Jesus antwortet und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Das ist interessant. Also er ist interessant, dass er sagt in diesem Kontext, wann wird denn das sein und wie wird denn das sein? Was sind die Zeichen deiner Ankunft? Sagt er als allererstes, passt auf, dass euch niemand verführe. Und wenn ihr euch mal anschaut, was eben jetzt sagen wir mal in diesen sozialen Medien oder in YouTube oder wo auch immer von falschen Christusen, also wie die unterwegs sind. Also wo es Leute gibt, die auf die unterschiedlichste Art und Weise Menschen Seelenheil versprechen. Die einen machen es auf eine intellektuelle Art und Weise, die andere auf eine spiritistische, die nächste auf eine esoterische, die nächste auf irgendwie eine scheinbar wissenschaftliche. Wie auch immer, diese Botschaften, du kannst hier Gesundheit, hier inneren Frieden, hier deine Bestimmung finden und weiß der Kuckuck was. Und hier gehen so viele Dinge an Christus vorbei. Und er sagt, diese Zeit bis zu meiner Ankunft, die wird geprägt sein davon, dass es falsche Christus gibt, die alle möglichen Dinge an mir vorbei versprechen. Und er sagt, passt auf, dass ihr dem nicht aufsitzt, dass ihr da nicht verführt werdet. Seht zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen, ihr aber werdet von, und jetzt kommt, schaut mal, was passiert, ihr aber werdet von Kriegen und Kriegsgerichten hören, seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Also er sagt, es ist noch nicht das Ende und bevor das Ende kommt, muss was passieren. Es müssen Kriege sein, Kriegsgerüchte, es sind Dinge, die einen erschrecken können, und er sagt aber, erschreckt nicht. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. All dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Wenn man mal die Apostelgeschichte anschaut, sieht man, geht 1:1 in Erfüllung. Wenn man die gesamte Geschichte der Menschheit zurückschaut, muss man sagen, es ist alles passiert. Ja. Christenverfolgung, in manchen Gebieten mehr Verfolgung, in manchen Gebieten mehr Verführung. Wenn wir um uns herum gucken, wir sehen Kriege, wir sehen, dass eine Nation gegen die andere sich erhebt. Ganz aktuell sehen wir sowieso Hungersnöte, Erdbeben, wo du hinguckst, diese Dinge. Und Jesus sagt, diese Sachen müssen passieren. Sie müssen passieren, bevor ich wiederkomme. Und das ist schon... An diesem Punkt habe ich schon die erste Frage. Wenn diese Dinge passieren müssen, dann frage ich mich, macht es Sinn, darum zu beten, dass das nicht sein soll? Versteht ihr? Frieden auf Erden, ja, aber nicht einfach so, sondern in den Menschen seines Wohlgefallens. Gott hat nicht verheißen, Frieden hier zu machen, dass es keine Kriege mehr gibt. Er sagt im Gegenteil, es wird das geben und es ist noch nicht das Ende. Diese Dinge werden passieren bis zum Ende, weil sie passieren müssen. Und Jesus bereitet hier die Jünger und also über dieses Wort eben auch uns darauf vor, dass es diese Dinge geben wird. Und er sagt, seid nicht enttäuscht, wenn diese Dinge sein werden, seid nicht enttäuscht, wenn, sozusagen, wenn ihr darum betet, dass es nicht sein soll und es passiert. Also ich erhöre das Gebet nicht. Es muss passieren. Seid nicht enttäuscht und seid auch nicht erschreckt. Es geht sogar noch weiter. Offenbarung 18, Vers 2, das gibt vielleicht sogar noch mal einen deutlicheren Einblick. Und er rief mit starker Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes. Also wenn es so ist, wie ich es auch denke, dass eben Babylon eine Beschreibung für die Welt ist, für Ersatzreligion sozusagen, für all das, was außerhalb von Christus uns begegnet, ja, es ist eine Behausung von Dämonen und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes. Das ist genau das, was wir erleben. Vielleicht noch ein ganz kurzer Gedanke nochmal zu dem vorhin mit dem Kaufen und Verkaufen. Da steht doch, die das Mahlzeichen an, also als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Für alle diejenigen, die da ein bisschen Angst davor haben, hoffentlich nehme ich dieses Mahlzeichen nicht an. Ich möchte euch da mal nahelegen, lest mal Offenbarung 13 und vor allem 13 Vers 8. Da steht nämlich eine herrliche Beschreibung, und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Jetzt kriegst du einen Riesenschreck. Und diese alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Die auf der Erde wohnen, sind nämlich diejenigen, die nachher auch das Mahlzeichen annehmen. Und da denkst du, hoffentlich nehme ich das nie an. Aber jetzt lese mal weiter. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Der Begriff, die auf der Erde wohnen, ist nicht eine Beschreibung von allen Menschen, die aktuell diese Erde bevölkern, sondern es ist eine Beschreibung für die Menschen, die nicht im Buch des Lebens eingetragen sind. Du bist aber, wenn du wiedergeboren bist, im Buch des Lebens eingetragen. Das ist, wenn man so will, ein Terminus technicus. Ja? Das ist eine Beschreibung, die auf der Erde wohnen, grenzt die Menschen ab von denen, die ihr Zuhause im Himmel haben. Paulus sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel und wir sind hier auf dieser Erde als Fremdlinge. Hier ist nicht unsere Wohnung. Ja, dieser Begriff, die auf der Erde wohnen, meint nicht Menschen, die einfach auf der Erde leben würden, sozusagen Christen und Nicht-Christen, das ist damit nicht gemeint, sondern die auf der Erde wohnen, damit sind Menschen beschrieben, die nicht im Buch des Lebens eingetragen sind, die nicht Kinder Gottes sind, die nicht wiedergeboren sind. Und die nehmen logischerweise dieses Mahlzeichen an. Aber umgekehrt wird keiner von euch, der im Buch des Lebens eingetragen ist, keiner von euch wird jemals dieses Mahlzeichen annehmen, brauchst du keine Sorgen machen. Dass du nachher sozusagen mit der Welt keine Verträge schließt, dass du sozusagen letzten Endes nie mit dieser Welt einig wirst, das ist klar. Ja? Das ist die Konsequenz daraus. Und jetzt gibt es etwas, was mich wirklich beeindruckt hat, als ich Offenbarung 15 gelesen habe. Jesus berichtet in diesen Endzeitreden davon, erschreckt nicht, es gibt Kriege und so weiter. Ja? Viele schreckliche Dinge. Und jetzt gibt es einige Verse in der Offenbarung, die sagen, freut euch darüber, dass das passiert. Und als ich das gelesen habe, da dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann jetzt plötzlich sowas zur Freude beim Volk Gottes führen? Wir lesen das. Offenbarung 15, Vers 1 bis 4. Johannes sieht ein Zeichen und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, also ein Zeichen, ein Bild sieht er. Ja? Groß und wunderbar. Also was sieht er? Er sieht etwas Großes und er sieht etwas, was wunderbar ist. Und jetzt kommt das Kontrastprogramm. Sieben Engel, die sieben Plagen hatten. Die letzten, denn in ihnen wurde der Grimm Gottes vollendet. Wie kann das sein, dass Johannes hier etwas beschreibt, ein Zeichen, groß und wunderbar. Und dann ist das, was er als wunderbar bezeichnet, 7 Plagen. 7 Plagen und in ihnen wurde der Grimm Gottes, also der Zorn Gottes, vollendet. Wie kann das sein, dass das groß und wunderbar ist? Steht weiter geschrieben, und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt. Das Meer ist auch ein Bild, wird in Offenbarung 17 ist es, glaube ich, wird es beschrieben. Das sind Völker und Völkerschaften. Also das gläserne Meer, also die Völker und Völkerschaften, sie sind für Gott völlig durchsichtig. Klar, was da abläuft, aber es sind Völker und Völkerschaften. Mit Feuer gemischt. Und Feuer ist durchgängig ein Begriff für Gericht. Da, wo Feuer vom Himmel kam und Gott Gericht gehalten hatte. Also ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, Völkerschaften, mit Feuer gemischt, also Völkerschaften, wo das Gericht stattfindet. Und ich sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen. Und sie hatten Harfen Gottes und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott, Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen, denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten geoffenbart worden sind. Also der Punkt ist, er sieht hier Völker, Völkerschaften, er sieht die Welt mit Feuer gemischt, also er sieht Gericht in der Welt und er sieht die Überwinder. Und aus den Sendschreiben, wenn er die mal liest, wird klar, wer das sind. Das sind diejenigen, die wiedergeboren sind. Er sieht uns als Wiedergeborene am Rand stehen. Nicht drinnen, sondern am Rand. Am gläsernen Meer stehen. Er sieht sie nicht drinnen. Das Gericht ist nicht für uns. Wir stehen am Rand. Wir werden Zeugen, wie Gott Gericht hält, so wie das irdische Volk Israel Zeuge davon wurde, dass Gott die Erstgeburt bei den Ägyptern geschlagen hat. Dieses Gericht war nicht gegen das Volk Israel gerichtet, sondern gegen die Ägypter. Gott hat hier Gericht gehalten an Ägypten, um das Volk zu retten. Das heißt, das Gericht war für dieses Volk. Und so ist es auch hier. Das Gericht, was Gott hier gibt über die Völker, ist für uns, nicht gegen uns. Es ist gegen die Völker, aber es ist für uns. In Offenbarung 18, 20 wird es noch deutlicher. Sei fröhlich über sie, du Himmel und ihr Heiligen und Apostel und Propheten. Also da ist ein Aufruf, sei fröhlich, wer? Du Himmel, ihr Heiligen, das sind wir. Durchgängig im Neuen Testament als die Heiligen bezeichnet, Apostel und Propheten. Sei fröhlich, und jetzt schaut mal warum. Denn Gott hat für euch das Urteil an ihr vollzogen. Gott hat das Urteil an ihr vollzogen. Und jetzt steht hier, für euch. Gott macht das mit dem Gericht für euch. Und deswegen sollst du dich freuen. 19, Offenbarung 19, 1 bis 2. Halleluja. Nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprachen Halleluja. Da ruft eine große Menge im Himmel Halleluja. Warum? Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, steht da. Denn er hat die große Hure gerichtet. Also die Welt, Babylon, diese Ersatzreligionen, welche die Erde mit ihrer Unzucht verdarb und er hat das Blut seiner Knechte an ihr gerecht. Hier ruft der Himmel vor Freude Halleluja. Warum? Weil Gott zwei Dinge macht. Er richtet die Welt und er rächt das, was den Kindern Gottes durch die Welt angetan worden ist. Darüber freut sich der Himmel. Und wir werden aufgerufen, freue dich da mal mit. Also die Botschaft ist hier, Gott schaut nicht einfach tatenlos zu, wie die Welt mit uns als Volk Gottes umgeht. Er schaut nicht einfach zu, wie das Volk Gottes verführt wird, wie die Christen verfolgt werden, sondern er sagt, passt auf, wie ihr mit meinem Augapfel umgeht. Und dieser Augapfel ist nicht das Volk Israel im irdischen Sinne, sondern das sind alle, die zu seinem geistlichen Volk gehören. Wiedergeborene Juden und wiedergeborene Heiden, das sind wir. Und er sagt, passt auf, wie ihr mit meinem Volk umgeht. Und wenn ihr diesem Volk schadet, dann werde ich meine Knechte an euch rächen und ich werde Gericht halten. Und das, was wir um uns herum sehen, das hat mit diesem Gericht zu tun. Liebe Freunde, wir müssen uns, glaube ich, über eins im Klaren sein. Gott richtet diese Welt, er nimmt den Menschen ihre Götzen weg, ihre Sicherheiten, er erschüttert und das geschieht jetzt. Und irgendwann kommt der Punkt, wo etwas zu einem finalen, wirklich zu einem letzten Ende gekommen ist. Jesus redet in Matthäus 24 und 21 und Lukas 21, also in diesen Endzeitreden, redet er davon, dass bestimmte Dinge, Schrecknisse passieren müssen, bis das Ende kommt. Also bis dahin sind solche Dinge, nicht erst danach. Und dann sagt er, und dann kommt irgendwann der Punkt, wo der Vorhang fällt. Und dieser Vorhang, der fällt auf folgende Weise. Da gibt es drei Stellen, eigentlich sind es vier, und die möchte ich euch zeigen, wo uns von verschiedenen Perspektiven über dieses Letzte ein bisschen Licht gegeben wird. Die eine Stelle ist Offenbarung 10, Verse, was sind das, Verse, ich fange mal bei Vers 6 an, ja, 7. Da steht, es wird keine Frist mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er es seinen eigenen Knechten, den Propheten, als gute Botschaft verkündigt hat. Also hier heißt es, es wird keine Frist mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird das Geheimnis Gottes vollendet sein, dann gibt es keine Frist mehr, dann ist rum. Und jetzt wird etwas noch erklärt, was zu diesem Ereignis passt. Und das steht in 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Da gibt es ein weiteres Detail dazu. Der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Also wir haben hier dasselbe Ereignis. Bei der Stimme oder bei der letzten Posaune heißt es, es wird keine Frist sein, das Geheimnis Gottes, Christus, es wird vollendet. Die Toten werden auferstehen und die zu diesem Zeitpunkt noch nicht gläubig gestorben waren, werden, also leben, noch auf dieser Erde werden, entrückt werden. Und jetzt gibt es noch ein drittes Detail. Das steht im 1. Korinther 15, 22. Da wird auch von dieser Auferstehung geredet. Und noch ein weiteres Detail offenbart, was da bei diesem Tag passieren wird. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft, also Auferstehung, dann das Ende. Punkt. Nach der Auferstehung und Entrückung, dann das Ende. Wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Das heißt, nach der Auferstehung und Entrückung, Ende. Dann übergibt der Vater, dann übergibt der Sohn das Reich dem Vater, wenn er alle Herrschaft weggetan hat, alle Gewalt weggetan hat. Und jetzt heißt es hier, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Das heißt, er herrscht, ist gerade dabei, seine Feinde unter seine Füße zu legen. Und dann kommt der Punkt, wo das final passiert ist, Auferstehung, Entrückung, dann das Ende. Dann übergibt er das Reich dem Vater. Und dann heißt es, als letzter Feind, in diesem Kontext, wird er tot weggetan. Und wenn man dann mal in Offenbarung 20 reinschaut, was da passiert, wenn also er den Tod wegtut, also da geht mir echt das Herz auf. Oder das ist für mich eine echte Ermutigung. Da steht nämlich, Kapitel 20 ist das, da wird beschrieben, dass der Tod und der Hades in den Feuersee geworfen wurden. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee, Kapitel 20, Vers 14. Und in diesem Kontext, also das ist das gleiche Ereignis sozusagen, was nach der Auferstehung und Entrückung passiert. Da passiert noch was. Da werden nämlich Bücher geöffnet und da werden die Toten gerichtet. Da werden die Toten gerichtet, Endgericht. Und jetzt schaut mal, was Jesus in Johannes 5, Vers 24 sagt. Wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Der kommt nicht ins Gericht. Warum? Er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wer wird bei Offenbarung 20 gerichtet? Die Toten. Aber wir sind nicht in diesem Sinn tot, sondern wir sind aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wir zählen zu den Lebenden und kommen nicht ins Gericht. Das Endgericht, liebe Freunde, ist nicht für Kinder Gottes. Wir haben durch unsere Wiedergeburt in Christus das Gericht gehabt. Er hat das Gericht auf uns genommen. Wir kommen nicht in dieses Endgericht. Und was für eine Erleichterung und Ermutigung ist das, ja. Aber was für eine Warnung auch für die Menschen, die eben nicht im Buch des Lebens eingetragen sind oder sagen wir mal so, die vielleicht eingetragen sind und noch nicht wissen und jetzt eben gewarnt werden, ja. Also es gibt ein letztes Endgericht, aber der Punkt ist der, und darum möchte ich jetzt besonders raus, der Punkt ist, dass es Gerichte davor auch gibt. Ja, es ist eben nicht so, dass die Erde so von Gott vorgesehen ist, dass immer im Lauf der Jahrzehnte und der Jahrhunderte alles irgendwie immer besser werden sollte. Erde 2.0 oder sowas. Und dann tut's irgendwann am Ende einen Granatenschlag und dann gibt's ein Endgericht. So ist es nicht, sondern er sagt, es wird Gerichte geben bis zu diesem letzten Punkt. Und dann kommt der letzte Punkt und dann gibt's ein Endgericht und dann ist es richtig rum. Aber der Punkt ist, dass wir darauf achten sollen, beziehungsweise nicht erschrecken sollen, dass wir in einer Zeit leben, in der Gott jetzt bereits Gerichte hält. Und er macht das, um Menschen aus der Welt zu warnen. Er macht es, um Menschen aus der Welt rauszurufen, diejenigen, die im Buch des Lebens eingetragen sind und noch nicht wiedergeboren sind, ruft er über solche Geschehnisse heraus, um sich zu bekehren. Und dann hat es aber auch die Komponente tatsächlich von Gericht, dass Gott an Leuten auch Gericht hält, die nicht im Buch des Lebens eingetragen sind, die auch nie wiedergeboren werden, für das, was die Welt einfach seinem Volk, also uns auch antut, angetan hat und antut. Zeit der Gnade. Zeit der Gnade bedeutet nicht, dass es keine Gerichte gibt, sondern Zeit der Gnade bedeutet, dass wir in einer Zeit leben, wo Menschen sich noch bekehren können. Es kommt der Punkt, wo der Letzte, der im Buch des Lebens eingetragen ist, gläubig wird. Und dann ist es vorbei. Und Zeit der Gnade bedeutet, wir leben in einer Zeit, wo sich offensichtlich noch Menschen bekehren können. Das ist die Zeit der Gnade. Das heißt aber nicht, dass es keine Gerichte geben dürfte. Wenn Gerichte in unserer Theologie, also Gerichte Gottes in unserer Theologie keinen Platz haben, dann haben wir nicht erkannt, dass sich Gott für uns einsetzt. Er macht das für uns und nicht gegen uns. Es wird meinem Verständnis nach keinen Frieden auf der Erde geben. Frieden in den Menschen seines Wohlgefallen, ja, aber einfach so Frieden auf der Erde, nein. Und Kriege, Schreckensereignisse hat nichts damit zu tun, dass sich Gott irgendwie gegen uns als geistliches Volk stellen würde, sondern es hat etwas damit zu tun, dass die Welt mit Gott nichts zu tun haben will. Und für die einen kam Jesus, um sie zu retten und für die anderen. Und da lese ich euch mal aus dem Matthäus Kapitel 10, ein paar Verse. Kontrastprogramm. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nun nicht. Ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Ja, das sagt er über uns als sein Volk. Die Haare deines Hauptes sind gezählt. Fürchte dich nicht. Und jetzt heißt es weiter, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde ich auch mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde ich auch verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Für die einen gilt, bei euch sind die Haare des Hauptes gezählt, erschreckt nicht. Und für die anderen gilt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das ist ein Kontrastprogramm. Gott geht nicht mit allen Menschen gleich um. Er geht mit uns als geistlichem Volk anders um als mit der Welt. Das ist so. Und das sollen wir wahrnehmen. Wir sind Zeugen dieser Ereignisse und wir sollen nicht erschrecken, weil wir wissen, er wird mich nicht aufgeben und mich nicht verlassen. Er ist für mich. Es wird einen Punkt geben, wo es keine Gerichte mehr auf dieser Welt gibt, weil es zu Ende ist. Außerhalb von Christus, Frieden, wird es nicht geben. Das ist eine Illusion, wenn man das denkt. Vieles in dem Weltgeschehen, das ist unserem Einfluss ja entzogen. Das ist unserer Steuerung entzogen. Es betrifft einen, aber man hat keinen Einfluss drauf. Und normalerweise sind solche Situationen Grundlage für Depressionen. Ja, also wenn das Weltgeschehen um dich herum so ist, dass dich Dinge betreffen, die du aber nicht beeinflussen und steuern kannst, das ist eigentlich ein Auslöser für Depressionen. Ein Bekannter von mir, der in einer leitenden Position bei einem Automobilhersteller gearbeitet hat, der ist mit einem Burnout zusammengebrochen. Und der ist dann zu einer Psychologin gegangen und die hat ihn gefragt, wie viele Projekte müssen Sie verantworten? Also für wie viele Projekte halten Sie den Kopf hin, wofür Sie verantwortlich sind? Und dann denkt er nach und zählt und sagt 18. Und dann fragt sie ihn, und wie viele davon können Sie beeinflussen? Wie viele von denen können Sie so steuern, dass die Ihnen nicht um die Ohren fliegen? Und dann sagt er 2. Und sagt er, deswegen sind Sie depressiv. Bei 16 Projekten, bei der Mehrzahl dieser Dinge, fährt er auf einem Schlitten eine vereiste Skipiste runter, kann nicht bremsen, kann nicht lenken, das Ding wird immer schneller, hat keinen Einfluss darauf und er weiß, das Ding fährt wahrscheinlich demnächst gegen die Wand, ich kann es nicht steuern. Und wenn einen, also da sind die Leute unterschiedlich, bei meinen sind 16 solche Dinge, beim anderen sind es 5, beim anderen sind es 32, aber der Punkt ist wohl, also zumindest sind sich die Psychologen darüber einig, so wie ich das verstehe, wenn zu viele Dinge auf einen einströmen, die einem vermitteln, du hast hier ein Problem und du kannst es nicht steuern, dann ist das etwas, was dich in Depression reinführt. Und jetzt ist es tatsächlich so, wir können es tatsächlich nicht steuern. Aber eines wissen wir, der Ausweg für jeden, der an Christus glaubt, ist, dass der Herr diese Dinge steuert. Und wenn etwas an dich herankommt, dann nur deswegen, weil es der Herr an dich heranlässt. Nichts, aber auch wirklich gar nichts kommt an dich heran, wenn es nicht das Siegel der Zulassung Gottes hat. Das dürfen wir wissen. Er steuert, was uns begegnet und was nicht. Und das hat mit Heiligung zu tun. Manche Dinge macht Gott, damit wir einfach in unserer Position, unseres Herzens uns verändern. Viele Dinge können wir nicht steuern. Manches kann man versuchen zu erkennen und zu glauben, aber man merkt ganz klar, wenn Gott einen an einem bestimmten Punkt geführt hat und wenn Jesus etwas an uns heranlässt, sei es Krankheit, sei es irgendwelche Dinge, die kaputt gehen oder was auch immer. Ja, sie haben damit zu tun, dass er in unserem Herz, in unserer Position unseres Herzens etwas verändern will. Aber das ist nichts, was uns jemals Angst machen müsste. Der Herr steuert die Dinge und insbesondere, was uns begegnen darf und was nicht. Und für uns gibt es einfach keinen Grund, besorgt zu sein. Amen.